Unheimlich nah. Ein Coming-of-Age-Roman, der vom Aufwachsen unter Extrembedingungen mit ständigem Personenschutz erzählt und von einem unbändigen Freiheitsdrang. Von und mit Johann Scherer. Mit exklusiven Songs des Autors. Kapitel 31.
Einen Spitznamen hatte ich nie gehabt. Ich war immer nur Johann gewesen. Ich befürchtete, dass dies auf eine fehlende Nähe zwischen meinen Freunden und mir hinweisen könnte und traute mich somit auch nicht, die Spitznamen der anderen zu benutzen. Don, Nasi, Tobo, Tiger, Tascha und Sibby waren für mich einfach Dennis, Tim, Torben, Helena, Natascha und Sandra. Die erste Ausnahme war Speedo. Speedo besuchte ein norddeutsches Internat, auf das auch andere Jungen gingen, die ich kannte. Jedoch stach er mit seinem dünnen, sehnigen Körper aus der Internatsmasse von braven Jugendlichen aus gut betuchten Familien hervor. Er trug immer einen blauen Adidas-Trainingsanzug mit schwarzer Lederjacke darüber und seine Haare waren knallrot gefärbt und steinhart hochgegelt. Ich war vor einem halben Jahr 18 Jahre alt geworden, Speedo war etwas älter, aber schon mal sitzen geblieben und ging deshalb immer noch zur Schule. Ich hatte meine Abi-Klausuren bereits geschrieben und wohnte seit Mai 2002 allein in einer Wohnung im Hamburger Schanzenviertel. Die Sicherheitsleute standen, wie schon vor 6 Jahren, als alles begonnen hatte, in ihren Autos vor meiner Wohnung. Ich hatte mich mit meinen Eltern darauf geeinigt, dass ich für die Klausuren noch zu Hause lernen, dann aber sofort ausziehen würde. Sie hatten die Vorstellung, dass unser Zuhause mir eine Art ruhigen Schutzraum zum Lernen bieten würde, den ich woanders nicht würde finden können. Dass mein Schutzraum mir auf Schritt und Tritt folgte und ich den elterlichen Raum als wenig ruhig empfand, befeuerte mich in der Idee, so schnell wie möglich auszuziehen. Die schulischen Leistungen von allen aus unserer Band waren zusehends schlechter geworden. Der internationale Erfolg war ausgeblieben und auch der nationale ließ auf sich warten. Unser Album war auf Platz 97 gechartet und eine Woche später schon wieder aus der Bestenliste verschwunden. Die Deutschlandtour war, bis auf wenige Ausnahmen, nicht einmal ausverkauft gewesen. Und so sahen wir uns schon mit 18 Jahren mit einer bröckelnden Major-Label- und Schulkarriere konfrontiert. Lenny musste aufs Internat und lernte dort Speedo kennen. Da Lenny nun für Proben nicht mehr wirklich zur Verfügung stand, Speedo auch trommelte und es mit der Schule noch weniger eng sah, ersetzten wir kurzerhand Lenny durch Speedo, mit dem ich mich nun nahezu jeden Tag traf. Ich hatte den 8-Spur-Minidisc-Recorder aus meinem Kinderzimmer mit in meine Wohnung im 3. Stock genommen und mir ein paar Yamaha NS-10 Lautsprecher gekauft. Außerdem besaß ich diverse Mikrofone, die wir nach und nach entweder geschenkt bekommen oder die ich mir Ratschlägen folgend gekauft hatte. Von clubeigenen Gesangsmikrofonen konnte man schließlich mindestens Herpes bekommen. In einer kleinen Abstellkammer, die wohl eigentlich für eine Waschmaschine gedacht war, die ich nicht besaß, richteten Speedo und ich einen Aufnahmeraum ein. Auf 6 Quadratmetern konnten wir sein Drumset aufbauen und die umliegenden Wände mit Sofakissen isolieren. Auf einem wackeligen Gestell aus Bierkisten, Mikrofonstativen und Wäscheständer installierten wir meine Matratze über dem Drumset und hängten ein paar Mikrofone an die Stellen, von denen ich dachte, dass es Sinn machen würde. Ich stellte die Mikrofonverstärker am Mischpult des Minidisc-Recorders nach Gefühl ein und Speedo begann, nachdem ich die Tür geschlossen hatte, in einer ohrenbetäubenden Lautstärke zu spielen. Es dauerte nur wenige Minuten, da klingelten die Nachbarn an meiner Wohnungstür Sturm und schrien mich an, ob ich noch alle Tassen im Schrank hätte. Bei ihnen seien sie nämlich gerade rausgefallen. Nach ein paar Wochen fanden wir dann einen Proberaum in einem Baucontainer auf dem Platz des Gartenkunstnetz e.V., den uns ein Bekannter überließ. Mehrmals die Woche holte mich Speedo mit seinem roten Fiat von der Schule ab und wir fuhren in die Schanze, um zu proben. Hatte ich in den vergangenen Jahren eine tiefe Abneigung gegen das Beifahrersein entwickelt, genoss ich es, mit Speedo Auto zu fahren. Die Geschichten, die er auf unseren Autofahrten über das Internatsleben erzählte, interessierten mich mehr als alles andere. Die räumliche Abgeschiedenheit, gepaart mit hormonellen Umschwüngen und Experimentierfreude im wortwörtlichen Freiraum, führte an den Wochenenden zu einer Melange aus Alkohol, Drogen, Einsamkeit, einsamer Zweisamkeit und Sex. Die Jugendlichen, die am Wochenende nicht nach Hause fuhren, ergaben sich in völliger Ziellosigkeit und Langeweile so ziemlich jeder Droge, die man durch ein Erdloch, einen Apfel oder über einem Blech rauchen konnte. Es gab weder Rauchmelder in den Zimmern noch Feuerlöscher auf den Feldern und somit entbrannte in den Mädchen und Jungen, die diese Schule besuchten, an den Wochenende ein Feuer, das Speedo bis in meine Wohnung in der Susannenstraße transportierte. The stain on the carpet, this drink in my hand, the strangers whose faces I know, we meet here for our dress rehearsals to say, I wanted it this way. Speedo war mehr Beschreibung als Name. Sein Nachname klang nach osteuropäischer Herkunft, hatte aber anscheinend nicht das Potenzial, ihm auch nur eine einzige Anekdote über seine Familie entlocken zu können. Mehr als das. Speedo schien vollkommen abgekoppelt von seiner Herkunft zu sein. Er war einfach nur der, der er heute war. Ein Mensch, der vollkommen in der Gegenwart existierte. Vielleicht eine Summe aus den einzelnen, vergangenen Teilen, dennoch aber ein vollends freier, ungebundener Geist. Seinen Nachnamen konnte ich mir nie merken. Speedo war einfach nur Speedo. Ohne Herkunft, ohne Nachnamen, ohne Vergangenheit. Der Mann ohne Vergangenheit zog mich in seinen Bann. Am Wochenende trafen wir uns im Schanzenviertel in der Nähe meiner Wohnung mit unserem gemeinsamen Bekannten Martin, einem kokainabhängigen Goldschmied. Als wir ihn das erste Mal vor seinem Laden trafen, sprach er uns gleich auf Speedos knallrote Haare an. »Mörderhaare!« war das Erste, was wir von ihm hörten. Wir mussten lachen, weil uns der Ausdruck irgendwie antiquiert vorkam. Mit ausladenden Armbewegungen ahmte Speedo sofort einen Axtmord an mir nach und wir setzten uns zu ihm. »Nee, echt, ey!« begann Martin sofort ein Gespräch. »Mörderhaare, finde ich super und Mörderoutfit, ey!« Er sah auf Speedos Lederjacke und seine abgewetzten Converse, in denen seine Füße in dicken, knallbunten Wollsocken steckten. Er streckte uns seine Hand hin. Seine Fingernägel waren die dreckigsten, die ich in meinem Leben je gesehen hatte. »Ich bin Martin.« »Mörder Martin, oder was?« grinste ihn Speedo an. Martin grinste leicht irre zurück. An einem Freitag brachte uns Martin, der ab jetzt einfach nur noch Mörder hieß, das erste Mal einen mehrfach verdauten Plastikball in der Größe eines Kirschkerns aus dem Schanzenpark mit. Speedo und ich hatten schon mehrfach gesehen, wie Mörder die Bälle mit den Zähnen aufbiss und das weiße Pulver unter seinem Goldschmiedetisch auf einer Steinplatte verteilte. Mit einer gammeligen EC-Karte hackte er es klein und zog es sich durch einen 10-Mark-Schein in die Nase, den er, wie auch sein restliches rumliegendes Bargeld, noch nicht in Euro eingetauscht hatte. »Entweder kaufe ich mir jetzt was zu essen oder ich gehe in den Park«, war ein Satz, der dem dürren Mörder häufiger über die Lippen kam und der zwischen Speedo und mir zu geflügelten Worten wurde. »Entweder ich lege mich jetzt schlafen oder ich gehe in den Park. Entweder ich fahre gleich los oder…« und so weiter. Immer häufiger saß ich in meinen letzten Schultagen und später während des Zivildienstes am Nachmittag mit Speedo vor Mörders Laden. Sehr schnell fanden sich Speedo, Mörder und ich in einer angenehm aufgekratzten Gleichförmigkeit wieder. Morgens fuhr ich ins diakonische Werk und nachmittags trafen wir uns vor Mörders Laden. Neben den beiden dürren, junkiehaften Gestalten Mörder und Speedo fühlte ich mich ein bisschen zu zahm. Doch Speedo hatte irgendwie einen Narren an mir gefressen und war die ganze Zeit so positiv energiegeladen und fast schon hysterisch, dass ich in der Runde ein nie dagewesenes Zugehörigkeitsgefühl entwickelte. Das erste Mal hatte ich das Gefühl, dass ich von zwei Menschen einfach nur gemocht wurde. Ich war Teil eines mördercoolen Trios. Speedo war der erste Schlagzeuger, den ich kennenlernte, der einen Song spielte und nicht nur Takte. Unsere Band allerdings driftete nach der Schule relativ schnell auseinander. Daniel war direkt nach dem Abi nach Berlin gezogen und erzählte mir, dass Jasmin jetzt nur noch mit irgendwelchen super alten Berliner DJs abhing. Wohl sogar mit einem von denen zusammen war. Der Gedanke an Jasmin, irgendwelche Berliner DJs und Daniel, den es ebenso dorthin zog, deprimierte mich und somit brach ich nach und nach den Kontakt zu allen alten Bandmitgliedern ab. Speedo hatte einen absolut unmittelbaren und treibenden Trommelstil, der vielleicht nicht perfekt, dafür umso mitreißender war. Unsere neue Band, Psychodiskothek, fußte auf seinem radikal wackeligen Schlagzeugstil, gepaart mit meinem Gitarrengeschrammel, deutschen Texten und der Unfähigkeit, irgendein Solo zu spielen. Meine Texte zu unserem neuen Musikprojekt waren Programm. Du drehst dich langsam um und versinkst in Gedanken, ob's vorbei ist oder gerade erst beginnt. Um nichts in der Welt kann etwas heilen, das zerstört. Um nichts in der Welt kann einer reden, der nichts hört. Im War, im Ist, im Sein, nichts zu vergeben, nichts annehmen, den Rest verneinen. Dennoch verblasste das Musikmachen gegen alles andere, was wir zu zweit unternahmen. Konzerte spielten wir nie, aber Psychodiskothek gab uns einen weiteren Grund, zusammen abzuhängen. Speedo und ich wollten ungestört sein, jammen, Alkohol trinken, unser neues Band-Merchandise entwerfen, ein in Stein gemeißelter Schriftzug aus graffitiartigen Großbuchstaben mit angedeuteten Flammen aus den Rissen der bröckelnden Steine. Wir gingen regelmäßig, immer öfter, einen kleinen harten Ball in der Hosentasche nach dem, was wir Bandprobe nannten, in meine Wohnung. Jeder ein Becks in der Hand und zwei weitere auf dem Couchtisch, ließen wir uns auf meiner türkisfarbenen Kunstleder-Sofagarnitur nieder, die schon lange nicht mehr als provisorischer Schallschutz herhalten musste. Ich holte sofort den Ball aus meiner Tasche und begann, an ihm herumzubeißen, um an das Kokain zu kommen. Unvermittelt erinnerte ich mich an die Momente in meiner Kindheit, in denen ich verzweifelt an der verschweißten Plastikfolienverpackung von Lollis herumgebissen hatte, um endlich an den runden Zuckerball zu kommen. Mit klebrigen Fingern schaffte ich es damals, nach ein paar Minuten die nass gesabberte und zerkaute Plastikfolie so weit nach unten zu schieben, dass ich schon mit dem Lecken anfangen konnte, auch wenn das Plastik noch zerfleddert am Stiel hing. Auch diesmal konnte ich es nicht erwarten, an den vielversprechenden Kern der Verpackung zu kommen. Meine Hände waren schwitzig und das Plastik gut verschweißt. Mehrfach biss ich mir auf die Lippe, meine unteren Schneidezähne schmerzten schon ein bisschen. Mörder war am Nachmittag erst nach einer knappen Stunde aus dem Park zurückgekommen. Normalerweise dauerte es nur wenige Minuten, aber heute war etwas anders gelaufen. Mörder wirkte nervös, als er wiederkam. Der Mann, von dem er die Bällchen kaufen wollte, hatte erzählt, dass es kurz zuvor eine Razzia im Park gegeben hatte. Die Polizei hatte den Park abgeriegelt und die Personalien sämtlicher People of Color und somit potenziellen Drogenverkäufer im Schanzenpark aufgenommen. Der Dealer hatte alle Plastikbälle runterschlucken müssen. Er stand also buchstäblich mit leeren Händen vor Mörder, als dieser wie gewöhnlich gegen 17 Uhr seine Runde um die Hecken des Parks drehte. Er müsse, hatte der Dealer gesagt, und genau dies erzählte uns nun Mörder auch etwas außer Atem, erst mal kurz in den Busch gehen, um ihm die ein paar Stunden vorher verschluckten Plastikkugeln zu überreichen. Er meinte ganz entspannt, jetzt fuhr Mörder mit einer leicht verstellten Stimme fort, kommst du in einer Stunde zurück, dann ist durch. Er fuhr den Weg vom Magen in Richtung seines Hinterns mit seinen dreckigen Händen nach. Der hatte wohl morgens schon was geschluckt und kennt seinen Verdauungskreislauf so in- und auswendig, dass er meinte, in einer Stunde kackt er mir meine Bestellung vor die Füße. Speedo und ich verzogen das Gesicht. Naja, fuhr Mörder fort, ist ja auch sein Kapital, der Kreislauf. Dann hatte Mörder mir eine der Kugeln in die Hand gedrückt und jetzt saß ich mit schwitzenden Fingern damit auf meiner Couch und liebkoste, ohne weiter darüber nachzudenken, mit Zunge, Lippen und Zähnen die feinen Rillen der Plastikverpackung. Die Wirkung des Pulvers überzeugte uns beide so nachhaltig, dass wir in den kommenden Monaten eine wunderbare Wochenendbeschäftigung gefunden hatten. Die Depressionen, die sich irgendwann zum Wochenstart einstellten, versuchten wir fachmännisch mit MDMA, dem Reinstoff von Ecstasy-Tabletten, ebenfalls in kristalliner Pulverform abzufedern. Auch an MDMA kamen wir mühelos heran, da ein ehemaliger Klassenkamerad aus dem Internat nebenberuflich Drogendealer geworden war. Als es uns nach zu vielen Wochenenden des zu zweit Drogennehmens und Band-Merch-Entwerfens zu zweit langweilig wurde, luden wir Mörder und Svenja zu mir ein. Svenja war Mörders unwahrscheinlich gut aussehende Freundin. Weder Speedo noch ich verstanden, was sie mit diesem abgehalfterten Drogenabhängigen wollte, aber wir freuten uns natürlich, wenn sie ihn begleitete. Wenn es uns auf meinem Kunstledersofa zu ruhig und Speedo und ich zu frustriert wurden, weil Svenja weder mit Mörder noch mit einem von uns knutschen wollte, verließen wir die Wohnung und zogen durch die Bars von St. Pauli. Die Freundin vom Drogendealer arbeitete im Zoe, einer Bar, in der unzählige Sofas standen und in der wir günstig und manchmal sogar umsonst trinken konnten. Auch diese Freundin war bezaubernd und da alle außer Speedo und mir wunderschöne, schlaue und aufregende Freundinnen zu haben schienen, fingen wir irgendwann an, uns zu später Stunde nur noch aufeinander zu konzentrieren. Irgendwann brauchte es nicht mehr als eine Nase Kokain und ein paar Bier und wir fingen an, übertrieben leidenschaftlich miteinander zu knutschen. Mit weit aufgerissenen Mündern, Zungen küssten wir uns durch die Hamburger Bars. Es war nicht das Gleiche, wie eine Frau zu küssen, aber irgendwie unkomplizierter und mit weniger Missverständnissen verbunden. Die Einfachheit, mit der so ein Kuss zwischen uns funktionierte, reizte mich und von der Aufmerksamkeit, die dies in unserem Freundeskreis erregte, ließen wir uns nur noch mehr anspornen. Ich genoss es sehr, Speedo zu küssen und dabei angestarrt zu werden. Ich musste ihn weder überzeugen noch darauf achten, wie ich aussah oder was ich vorher sagte. Mit ihm schien alles einfacher zu sein. Wir mussten keine Worte wechseln, ein Blick genügte und unsere Lippen berührten sich. Keiner von uns war beleidigt, wenn sich einer von uns einen Drink nahm und den anderen deshalb lachend wegstieß. Unsere männlichen Freunde fanden es zwar etwas befremdlich, doch gerade diese Sonderrolle gefiel mir. Mehrfach die Woche fielen wir stark angetrunken und aufgeputscht übereinander her. Ab und zu öffnete ich ein Auge und beobachtete die Menschen um uns herum. So angestarrt zu werden, weil ich etwas machte, nicht weil ich etwas war, gefiel mir. Es war wie auf einer Bühne eine Show zu spielen, nur ohne die mühsamen Bandproben vorher. Einmal waren wir an einem Nachmittag schon so durchgefeiert, dass uns in meiner Wohnung langweilig wurde und wir uns, da noch keine Bar geöffnet hatte, entschieden, gemeinsam in die Badewanne zu gehen, um ein bisschen runterzukommen. Oder rauf. Eins von beidem. Hauptsache keine tödliche Langeweile. Ich ließ das Wasser ein und kippte etwas Shampoo rein. Ein benebeltes Grinsen auf den Gesichtern zogen wir uns, als die Wanne voll war, aus und stiegen ein. Speedo saß mit dem Rücken zur Wand und schaute in Richtung meiner Waschmaschine, auf der ein paar leere Flaschen standen und darüber ein Emailleschild einer 50er-Jahre-Werbung der Firma Schlitz, die ich vor kurzem auf einem Flohmarkt gekauft hatte. Das Schild zeigte eine Küche, etwas auf dem Herd war angebrannt. Eine verzweifelte Hausfrau warf sich in die ausgebreiteten Arme des Mannes, der gönnerhaft sagte: "Don't you worry, darling, you didn't burn the beer." Ich kniete mit eingezogenem Bauch auf der anderen Seite der Wanne. Der runde Drehknauf, mit dem man den Abfluss öffnen und schließen konnte, drückte mir unangenehm in den Rücken und ich versuchte, mir etwas mehr Badeschaum zwischen die Beine zu spülen. Mir war obenrum zu kalt und untenrum zu heiß. Keiner von uns traute sich, die Beine auszustrecken, aus Angst, man könnte irgendwas des anderen berühren. Schnell verpuffte auch der Shampoo-Schaum zu einer durchsichtigen Bläschenschicht auf dem langsam immer kälter werdenden Wasser. Ich sah Speedos Schamhaare durch den Schaum, seinen dunklen, schlaffen Penis und seinen gänzlich untätowierten, weißen, hageren Körper, der kein Gramm Fett an sich hatte. Ich sah seine Füße, die ungewöhnlich dreckig waren und langsam immer sauberer wurden. An der Wasseroberfläche erkannte ich nasse, bunte Wollfussel, die sich von seinen Zehen gelöst hatten und langsam nach oben trieben. Seine Hände mit den schlanken, langen Fingern oberhalb der Wanne, die so stark durchblutet waren, dass sie selbst im faden Dämmerlicht des Badezimmers fast so rot wie seine Haare leuchteten. Ich ließ meinen nackten Po nach hinten gleiten. Der Drehknauf drückte mir jetzt unangenehm zwischen die Schulterblätter. Speedo grinste mich an. Ihm schien die Situation zu gefallen. Er schien ohnehin an Situationen, die ins Unangenehme zu kippen drohten, einen gewissen Gefallen finden zu können. Living on the Edge von Aerosmith fiel mir immer mal wieder ein, wenn ich mit Speedo zusammen war. Er schien ständig die Gefahr zu suchen, immer wieder gefährlich nah am Abgrund balancierend. Living on the Edge, you can't help yourself from falling. Living on the Edge, you can't help yourself at all. Die Augen weit aufgerissen lehnte sich Speedo auf einmal in meine Richtung und lachte laut. Wie ein Maschinengewehr knallten die Silben aus seiner Kehle. Ich kannte dieses Lachen zu gut. Jedes Mal, wenn er so lachte, schien irgendwas in seinem Hirn überraschend verdrahtet worden zu sein. Den Mund weit aufgerissen, schien er auf die Absurdität der Situation hindeuten zu wollen. Wenn er so in einer Bar lachte, drehte er sich mit nahezu rotierenden Kopfbewegungen sofort nach allen Seiten um, da er wusste, dass sein staccatoartiges Lachen sofortige Aufmerksamkeit bedeutete. Auch hier in der Badewanne schaute er kurz zur Tür, als bestünde die Möglichkeit eines spontan erscheinenden Publikums. Er lehnte sich weiter nach vorne. Seine rechte Hand bewegte sich wie in Zeitlupe auf mich zu. Speedo hatte mittlerweile diesen leicht irren, latent übernächtigten Blick, den ich schon von Mörder kannte. Ich zog reflexartig meinen Bauch noch fester ein und versuchte ein Lächeln. Es sah wohl sehr dämlich aus, denn ich sah in Speedos blitzenden Augen, dass er meinen Schreck erkannt hatte. Seine Hand änderte die Richtung und griff nach der Flasche Bier, die auf der Waschmaschine stand. Er nahm sie, führte sie zum Mund und ließ sich, während das Bier in seinen Mund lief, so heftig nach hinten fallen, dass das Badewasser in einer großen Welle über den Rand schwappte. Ich grinste verstört, stand schnell auf und drehte mich um. Ein Bein schon aus der Wanne, im Spiegel über der Waschmaschine sah ich Speedo mit eingefrorenem Gesicht im lauwarmen Wasser sitzen. Sein Gesichtsausdruck hatte sich innerhalb von Sekundenbruchteilen geändert, von total irre zu fast schon depressiv. Ich nahm mir ein Handtuch und schmiss ein weiteres auf die riesige Pfütze auf dem Boden. »Entweder ich trockne mich jetzt ab oder ich gehe in den Park.« Ich lachte Speedo an, und als hätte sich wieder ein Schalter in seinem Hirn umgelegt, lächelte er mit müden Augen zurück und ließ, ohne eine weitere Regung zu zeigen, das Bier in die Badewanne fallen. »Ich komm gleich. Muss nur noch den Zuber austrinken.« Als wir wieder trocken und high waren, verließen wir die Wohnung. Die ganze Badewannenaktion war mir irgendwie peinlich und ich wusste überhaupt nicht mehr, was bzw. ob wir uns überhaupt etwas davon versprochen hatten. Vor der Tür trafen wir Svenja. Wir begrüßten uns freudig und sie erzählte, dass Mörder geradezu nichts zu gebrauchen war und sie Lust hatte, mit uns auszugehen. Speedos Lippen öffneten sich, er grinste mich an und nahm mich mit einer Hand bei der Hüfte, um unsere Knutschshow abzufahren. Normalerweise hätte ich mitgemacht. Ich war von der Badewanne, dem Bier und dem abklingenden Kokainrausch sowieso völlig rammdösig und hatte Lust, dass etwas passierte. Allerdings hatte ich gleich beim Verlassen meiner Wohnung den schwarzen 7er BMW an der Straßenecke stehen sehen. Auch durch den Auszug bei meinen Eltern hatte ich sie nicht abschütteln können. Die Personenschützer hatten hier im Schanzenviertel keinen Ort, an dem sie sich aufhalten konnten, und somit saßen sie Tag und Nacht in ihren Autos vor meiner Tür. Wie damals. Der einzige Unterschied war, dass ich gänzlich das Interesse verloren hatte, in eines der Autos einzusteigen. Obwohl das Licht aus war, erkannte ich im Innenraum die Umrisse von Martens, sein Gesicht bläulich kühl beleuchtet von einem Handy-Display. Ruckartig und mit steifem Rücken drehte ich mich zu Svenja und ließ Speedos Versuch, mich zu küssen, ins Leere laufen. »Dann lass doch zu dir gehen, bis wir Musik hören und überlegen, was wir da machen«, schlug ich vor. Ein Besuch bei Svenja, die mit Mörder zusammenwohnte, fühlte sich für mich wahnsinnig aufregend an. Speedo, der fast an meine Schulter gestoßen war, schaute mich überrascht an. Ich ignorierte seine aufkeimende schlechte Laune, die sich in einem merkwürdig verzerrten Gesichtsausdruck manifestierte. Er wirkte ernst und schlagartig schlecht gelaunt. Gleichzeitig grinste er irgendwie steif und eingefroren. Ein bisschen erinnerte er mich mit seinen gefärbten Haaren an den Joker aus Batman. Ich drehte mich von ihm weg, um nicht schlecht draufzukommen, und sah zu Svenja. Sie lächelte mich an, in Speedos Hirn schien sich wieder ein Schalter umzulegen. »Ich habe sowieso noch ein Date in der City«, er grinste. »City«, er betonte das Wort noch einmal so affektiert, dass wir alle lachen mussten. »Holy Jesus, what are these goddamn animals?« Er schlug unvermittelt mit einer imaginären Fliegenklatsche um sich und zitierte damit eine Szene unseres derzeitigen Lieblingsfilms »Fear and Loathing in Las Vegas«. »No point in mentioning these bats«, antwortete ich wie aus der Pistole geschossen und hoffte, wir könnten so gut auseinandergehen. Tatsächlich schien die unangenehme Situation von eben bei Speedo wie gelöscht. Wir umarmten uns und Speedo schloss die schwarze, mittlerweile abgewetzte Lederjacke über seinen blauen Trainingsanzug. Noch einmal näherte sich sein Kopf schnell dem meinem. Er zog mich ruckartig zu sich heran und flüsterte mir ins Ohr. »Alter, die hat bestimmt ein Kuhzimmer. Du wirst schon sehen.« Genauso ruckartig ließ er mich los, stieß mich fast weg. Ich machte einen Schritt zurück und lachte. Ich zwinkerte ihm zu, doch Speedo schaute mich ganz ernst an, um den Bruchteil einer Sekunde später wieder Herr der Lage zu sein. Seine aufflackernde Eifersucht war anscheinend genauso blitzartig verflogen, wie sie gekommen war. Als ob zwei gänzlich unterschiedliche Seelen in seinem Körper wohnten. Wie in so einem Kasperletheater, fuhr es mir in den Kopf. Plötzlich taucht der Kasper auf dem Boden auf, taucht wieder ab und der Seppel erscheint genauso unvermittelt und zappelt rum. Nur wer steuert hier eigentlich? Svenja und ich blickten ihn an. Er grinste zurück, drehte sich um, ging schnell ein paar Schritte, um dann noch einmal herumzuwirbeln. "Did you see what God just did to us?" schrie er fast, die Hände affektiert gen Himmel und dann auf Svenja gerichtet. Für einen kurzen Moment musste ich über den dramatischen Abgang lachen. Spilos Mundwinkel flackerten in Sekundenschnelle von einer Position in die andere. Dann drehte er sich um und verschwand im Sog der den Abend beginnenden Menschen in den Lichtern des Viertels. Ein mulmiges Gefühl des Abschieds machte sich in meinem Körper breit. Spilo war für mich ein Neuanfang gewesen, zumindest die Chance für einen Neuanfang. Nie hatte ich Spilo irgendwas von den Sicherheitsleuten oder sonstigen Dingen, die mit der Entführung zusammenhingen, erzählt. Obwohl es so breit in der deutschen Öffentlichkeit bekannt war, fühlte es sich für mich immer noch wie das Privateste an, was ich mitzuteilen hatte. Und wie er mich jetzt so stehen ließ, wie ich ihn so hatte abblitzen lassen, beschlich mich ein komisches Gefühl. Hatte ich die Chance auf einen Neuanfang verpasst? Hätte ich ihn halten sollen? Ich blickte zu Svenja. Sie kannte Spilo schon ein paar Monate und ließ sich inzwischen viel weniger von seiner Exaltiertheit beeindrucken, als ich es noch tat. Wir sahen einander an. Ihre Haare verdeckten einen Teil ihres linken Auges. Die rechte Seite ihres Kopfes war fast kahl rasiert, wobei das nur auffiel, wenn sie ihr Haar mit einer routinierten Handbewegung im Nacken bündelte und ein paar Zentimeter über ihre linke Schulter fallen ließ. Ein Undercut, der versinnbildlichte, dass etwas Verstecktes in dieser ohnehin schon aufregenden Frau ruhte, was ich nur zu gern kennenlernen würde, machte sie für mich noch spannender. Ohnehin zeugte ihre Frisur von einer selbstbewussten Eigenständigkeit, die mich nachhaltig beeindruckte. Sie erinnerte mich an Juliette Lewis aus dem Film Natural Born Killers. Mallory hatte in dem Film unzählige Frisuren. Svenja musste sich für eine komplette Veränderung ihres Typs nur einmal drehen. Ein paar blonde Strähnen durchzogen ihre dunklen Haare. Lang fielen ihr weich gelockte, vorsichtig gedrehte Haarsträhnen über die Schultern, bis eine Handbewegung oder nur ein Windstoß den Blick auf ihren Undercut oder den angedeuteten Bob auf der anderen Seite ihres Gesichts freigab. Trug sie ihr Haar offen, sah sie aus wie eine zeitlos schöne Frau. Band sie es sich zu einem Zopf, hatte sie etwas Verwegenes, etwas Aufregendes, das mich unwiderstehlich in ihren Bann zog. Wenn sie lachte und den Kopf dabei überschwänglich zur Seite warf, fielen ihr ein paar Haare ins Gesicht, verdeckten ihre Augen, gaben aber den Blick auf ihren perfekten Hals frei, in dem ihr Kehlkopf zart auf und ab hüpfte. Um ihren fragilen Nacken trug sie eine von Mörders schweren silbernen Ketten mit einem brennenden Totenkopf dran. Wenn sie mich ansah, fühlte ich mich, als würden mir ihre braunen Augen jeden Moment mein Herz durch die Augenhöhlen aus meiner Brust saugen. Sie wäre die perfekte Komplizin für ein Verbrechen gewesen. Kein Zeuge hätte sich bei einer Aussage auf eine Frisur festlegen können. Wir gegen den Rest der Welt, Mickey und Mallory. Erst als wir vor der Tür des Hauses standen, in dem sie anscheinend wohnte, merkte ich, wie aufgeregt ich war. Svenja allerdings suchte ganz entspannt den Haustürschlüssel und schaute ab und zu mir, wobei sie mich anlächelte. Irgendwann hielt sie mir ihre lederne Handtasche hin. »Kannst du mal suchen, bitte?« Überrascht nahm ich die Tasche an mich. Noch nie hatte ich eine Handtasche einer Frau schauen dürfen. Ich nahm meine Taschenlampe aus der Gürteltasche, die ich trug, und leuchtete hinein. »Ernsthaft?« kommentierte Svenja sofort. »Du hast ernsthaft eine Taschenlampe in deiner supermodernen Gürteltasche? Wir sind doch nicht im Dschungel.« Mein Opa hatte immer so ein Survival-Bag dabei. Der war aber auch früher im Krieg. Ich schluckte. Ich hatte meinen Zivilbullen-Look noch nicht gänzlich ablegen können. Neben diversen Schminkutensilien, Haarspray und zwei Reklamheften hatte ich den Haustürschlüssel mit meiner 20.000-Lumen-Leuchte in der Tasche sofort gefunden. Ich sah Svenja verunsichert an. War was falsch an der Gürteltasche? War ich wirklich so uncool? Warum stand sie dann überhaupt hier mit mir? Hatte sie irgendwelche anderen Gründe? Krieg warst du wohl nicht, oder? Fragte Svenja schnippisch. Ich überlegte kurz, was ich sagen sollte. Irgendwas Souveränes hätte es sein müssen. Irgendwas, um sie zu beeindrucken. Stattdessen schluckte ich nur. steckte meine Taschenlampe zurück in meine Bauchtasche, drehte sie nach hinten, sodass Svenja sie nicht mehr sehen konnte und reichte ihr den Schlüssel. Sie nahm ihn, schloss auf und ich bedeutete ihr, mit einem ausgestreckten Arm hineinzugehen. »Nach dir! Alte Schule, habe ich im Krieg gelernt. Damit ich dann als Erster erschossen werde?« Svenja schaute mich mit funkelnden Augen an. »Immerhin könnte ich dich dann auffangen und du könntest in meinen Armen ausbluten«, antwortete ich und bemühte mich, keine Miene zu verziehen. Gleichzeitig machten wir einen Schritt in den Hausflur, drängten uns aneinander vorbei, schauten uns in die Augen und küssten uns. Svenja war deutlich älter als ich, 8 oder 9 Jahre, genau wusste ich es nicht, Mitte, eher Ende 20. Alles an ihr schien zu betonen, dass sie wusste, was sie wollte. Eine Mischung aus Christiane F., Pippi Langstrumpf und Mallory Knox. Ich hatte den Eindruck, dass, wenn man mit ihr zusammen war, jederzeit alles passieren konnte. Ich war schlagartig verliebt und hatte das Gefühl, dass Mörder und sie ohnehin nicht mehr so viel füreinander übrig hatten. Er nahm weiterhin immer größere Mengen Kokain zu sich und Svenja schien etwas anderes für ihr Leben zu wollen. Während wir bald jeden Tag und jede Nacht miteinander verbrachten, schien Speedo die Nächte immer länger auszudehnen. Die wenigen Male, die wir uns am Tag noch trafen, wurden immer komischer. Er war die meiste Zeit verkatert und ich hatte irgendwann keine Lust mehr, mir seine Frauengeschichten aus irgendwelchen Diskotheken anzuhören. Irgendwie psycho fand ich das auf einmal. Unsere Band legten wir auch auf Eis. Merchandise produzierten wir nie und spielten noch nicht mal ein einziges Konzert. Für mich waren die Ausläufer von Score und der Anfang von Psychodiskothek der Weg aus der versehentlich erworbenen Pop-Identität und den ätzenden Gala- und Bravo-Artikeln. Aber die Aussicht, dass ich mich schon wieder aus irgendeiner bekannten Vorgeschichte würde herausspielen müssen, deprimierte und demotivierte mich zusehends. Und somit beschränkte sich mein Musikmachen, wie schon vor Beginn von Am kahlen Aster, auf Gitarre spielen und Songs schreiben und gelegentliche Aushilfsjobs in Hamburger Tonstudios. Ich kann nicht fühlen, was du denkst, wie kann ich wissen, was du tust, wenn ich mit geschlossenen Augen nach dem Rätsel, was du suchst? Wie kann ich wissen, was du meinst, wie kann ich ahnen, was du willst, wenn du mir nicht erzählst, was deinen Hunger stillt? Wie kann ich dir schenken, was du willst, wenn du es selber nicht weißt? Bist du verwirrt oder verlegen oder nur schüchtern, wie es heißt? Wie es heißt, ist mir egal, ich mach mich selber auf den Weg nach der Wahl der besten Qual, die ich dann nirgendwo versteck. Und du kannst suchen, wo du denkst, nur finden wirst du nichts, weil du nicht weißt, wonach du suchst und dein Verstand lässt dich im Stich. Und du fragst, Johann, kann es sein, dass du ständig müde bist und ist es möglich, dass kein Schlaf hilft und du irgendwas vermisst?
Kapitel 32.
Svenja studierte Politikwissenschaften in Hamburg und stand kurz vor ihrem Diplom. Sie engagierte sich auf Demonstrationen und in der Roten Flora, einem autonomen Zentrum im Hamburger Schanzenviertel. Sie machte mir schnell deutlich, dass sie auf keinen Fall Kinder haben wollte. Obwohl ich niemals darüber nachgedacht hatte, selbst Kinder zu bekommen, verwunderte mich die Klarheit ihrer Position bei diesem Thema. Mein Frauenbild war geprägt von meiner Mutter, meinem Vater und mehreren Dutzend Männern, mit denen ich meine Pubertät durchlebt hatte. Ich erinnerte mich zwar daran, wie anstrengend der erste große Streit mit Laura gewesen war und wie wenig ich ihrem Vorwurf, ich würde einfach nur mein Ding machen und sie stehe daneben, entgegenzusetzen gehabt hatte. Auch die Erinnerung an das abrupte Ende mit Jasmin und ihre Vorwürfe, die immer noch in meinem Kopf widerhalten, hatten mich in meiner Selbstsicherheit Frauen gegenüber verunsichert. Doch darüber, was das über mein Frauenbild aussagte, hatte ich mir noch nie Gedanken gemacht. Weder hatte ich Geschwister noch weibliche Freunde, Freundinnen schienen zu kommen und zu gehen und ich hatte nicht den Eindruck, dass es in meiner Macht lag, dies zu ändern. Erst seit ich mit Svenja zusammen war, waren unsere Rollenbilder immer wieder Thema. Sie beschäftigte sich politisch intensiv mit Gender Studies, den Stereotypen von Mann und Frau. Die Sprüche, die ich mir von den Männern in meiner Umgebung abgeschaut hatte, stießen bei Svenja auf Unverständnis. Speedos Frauengeschichten, die meistens damit endeten, dass er sich heimlich aus irgendeiner Wohnung schlich und nicht mehr ans Telefon ging, wenn die Mädchen ihn am nächsten Tag anriefen, fand Svenja nicht etwa lustig, sondern einfach nur ätzend. Sie hatte schnell keine Lust mehr, sich mit mir und diesem infantilen Auswuchs des Pseudopatriarchats, wie sie ihn bezeichnete, zu treffen. Nach und nach musste ich alles in Frage stellen, was ich gelernt hatte. Im Auto der Sicherheitsleute und in den Songs, die ich hörte, waren Frauen Babys oder Girls. Wow, hast du die Alte da gesehen? Ganz schön süß, die Kleine. Sie kam vor als Eroberung oder schlimmer noch als lustige Anekdote vom Wochenende. Peinlich berührt erinnerte ich mich an das Überreichen der Kondome mit den Worten, dass diese von den Nutten auf dem Kiez benutzt wurden, als wäre es so eine Art Kondomadelung. Ich hatte damals gar nicht weiter darüber nachgedacht, was in dieser Formulierung für ein Männerbild mitschwang. Ich genoss den intellektuellen Austausch mit Svenja, auch wenn es oft anstrengend war und mich ihre Sammlung von ausgelesenen und angestrichenen Reklamheften an meinen Vater erinnerte. Auch wenn es sich so anfühlte, als wäre ich meilenweit von meinen Eltern entfernt, war es schwierig, den Mittelweg zwischen Muttersöhnchen und Macho zu finden. Woher sollte ich wissen, wie man mit Frauen richtig umging? Ich war schließlich unter ausschließlich heterosexuellen, martialisch-männlichen Typen aufgewachsen. Härte, Selbstsicherheit und eine gewisse Einzelkämpfer-Idee prägten mein Selbstbild, bis ich mit Svenja zusammenkam. Bis sie mich pikiert auf meine Gürteltasche und kurz danach auf mein Augenbrauenpiercing ansprach und sie die Rolle, die damit für sie übrig blieb, klar von sich wies. Sie erschütterte alles, was ich mir bislang für mich zurechtgelegt hatte. Die atemberaubende Fahrt, die unsere Beziehung gleich zu Anfang aufgenommen hatte, ihre unkonventionelle, souveräne Weiblichkeit, die mich schon bei Jasmin so angezogen hatte, erweiterte meinen Horizont, verwirrte mich aber gleichermaßen.
Kapitel 33.
Svenja und ich waren ein Jahr später etwas außerhalb von Hamburg mit ein paar Freunden von ihr in ein größeres Wohnprojekt gezogen. Spätestens als wir uns einen Hund anschafften, brach der Kontakt zu Speedo endgültig ab. Einen eigenen Hund zu besitzen war für ihn die sichere Vorstufe zur absoluten Spießigkeit. Bald wusste ich nicht mal mehr, ob er noch in derselben Stadt lebte wie wir. Und so sehr ich die Zeit mit Svenja genoss, die Trennung von Speedo belastete mich und immer häufiger fand ich mich in Gedanken darüber, wie es wäre, mal alleine wegzufahren. So richtig allein. Der Volvo meiner Mutter, den sie mir mittlerweile komplett überlassen hatte, ein Stapel meiner Lieblings-CDs auf dem leeren Beifahrersitz und kein Auto hinter mir. Am besten gleich 1000 Kilometer. Je länger ich darüber nachdachte, je unmöglicher es sich anfühlte, umso größer wurde mein Wunsch. Wir saßen gerade im Garten mit den Kindern unserer Mitbewohner, als mein Handy klingelte. Ich nahm den Anruf entgegen, obwohl es eine unbekannte Nummer war. »Ja, hallo?« sagte ich wie immer, ohne meinen Namen zu nennen. »Hallo, hier ist Sebastian.« Ich atmete ein und überlegte. »Sebastian?« »Welcher Sebastian?« antwortete ich kurz. »Sebastian Labinski.« »Labinski?« Ich stand auf dem Schlauch. »Noch nie gehört, sorry, kennen wir uns?« »Hier ist Speedo, du Esel!« tönte es mir entgegen, gefolgt von einem lauten »Ha!« »Ach, Speedo, hi«, sagte ich und entfernte mich aus der Runde. Ich hatte Speedo seit über einem Jahr nicht mehr gesehen. Svenjas Haare waren mittlerweile gleich lang und in einem hellen Rehbraun gefärbt. Ihre engen Jeans waren fließenden Kleidern gewichen. Ein befreundetes Paar, mit dem wir zusammenlebten, hatte mich gefragt, ob ich nicht Patenonkel für deren Kind werden wollte. Sie erklärten mir, dass ich ja schon mit unserem Hund so liebevoll umgehen würde, so zuverlässig sei wie niemand sonst, den sie kennen würden, und das, obwohl ich ja viel jünger sei als sie. Die SMS, die ich schrieb, wenn sich abzeichnete, dass ich ein paar Minuten zu spät kommen würde, fanden sie super. Und eines der Kinder habe mal gesagt, Johann würde viel besser Auto fahren als Papa. Nach einer kurzen Pause ergänzten sie dann noch: Außerdem sehen wir das ganze Patenonkel-Thema auch im traditionellen Sinne. Also, wenn uns mal was passieren sollte, wäre Jakob bei dir ja abgesichert. Ich schluckte. Abgesichert. Ich traute mich nicht zu fragen, was sie genau damit meinten. Ebenso verbot ich mir das Gedankenspiel, ob Jakob in meiner Gegenwart vielleicht eher unsicherer war als bei seinen Eltern. Sozusagen entsichert. Anstatt abgesichert. »Sebastian! Hi! Wie geht's denn so?« Ein Speedo kam mir nach der langen Zeit, in der wir einander nicht gesehen hatten, nicht mehr über die Lippen, obwohl ich seinen echten Vornamen nie gekannt, geschweige denn benutzt hatte. Er war mir fremd geworden. Die gemeinsame Zeit war verblasst. Ja, danke, gut, ich studiere Medizin jetzt. Bin jetzt super, ja, wirklich richtig super. Ha! Er lachte, wie er früher gelacht hatte. Eine Mischung aus ehrlicher Freude, gemischt mit Unsicherheit und dem Drang, diese möglichst lautstark zu überspielen. Ich sagte erstmal nichts. Medizin. Das ist ja super, antwortete ich langgezogen und überlegte, ob ich eine Anspielung auf Fear and Loathing machen sollte. Ah, Medicine, Medicine. Watch out, this man has a bad heart and a pectoris. But don't worry, we have a cure. Ah, and now for the doctor. Ich sparte es mir. Zu verunsichert war ich durch Sebastians unerwarteten Anruf. Das ist ja lustig, dass du anrufst. Was gibt's denn? Alles okay? Ja, ja, alles okay, alles. Du, wir müssen uns mal treffen. Er lachte wieder, als fände er es auch ein wenig absurd. Als könnte er sich von außen beobachten und seine eigene Absurdität spüren. Ich sah ihn förmlich nach einem Publikum Ausschau halten. Pass auf, ich muss dringend mal was mit dir besprechen. Bist du in Hamburg? Treffen? Ich atmete durch. Boah, wir können doch auch jetzt hier reden, oder? Ich kannte Anmoderationen wie diese zur Genüge. Es meldete sich öfter mal ein alter Freund per Telefon und fragte explizit nach einem Treffen. Oberflächlich freundlich, aber doch sehr bestimmt erläuterte er mir dann, dass es um etwas gehe, was man nicht so gut am Telefon werde besprechen können. Es ging dann immer um Geld. Treffen, wiederholte ich widerwillig. Ich habe viel zu tun gerade. Außerdem kümmere ich mich um mein Patenkind. Wir leben ja nicht mehr in der City, sondern in Bergedorf. Ich kann irgendwie nicht. Ich wusste nicht, warum ich das erwähnte. Irgendwie wollte ich, dass er wusste, dass ich ein anderes Leben führte und doch bereute ich es sofort, als ich es aussprach. Speedo war zu Sebastian geworden. Ein Fremder. Ich wollte gar nicht, dass er wusste, wo ich wohnte. Ah! Er stockte für einen kurzen Moment. Du, worum geht's denn? Ich bin gerade so viel unterwegs. Was ich da faselte, war mir peinlich. Ich mache viele Studiojobs und so, ist ja auch egal. Sag doch mal bitte, worum es geht. Sebastian ließ nicht auf sich warten. Kennst du Geocaching? Er fing sofort an, wie ein Wasserfall zu reden. Geocaching, kennst du das? Nein, noch nie gehört. Geocachen? Hulk Hogan erschien vor meinem inneren Auge mit einem Naturreportagemagazin. Geocaching, Cache, nicht Catch. Das hat nichts mit Fangen zu tun. Das ist so eine Art weltumspannende Schnitzeljagd. Man veröffentlicht geografische Koordinaten im Internet und kann die dann mit GPS-Empfängern aufspüren. Wer zuerst da ist, dokumentiert online, dass er oder sie den Cache, er holte keine Luft, also den Schatz quasi gefunden hat. Niemand bekommt etwas davon mit, außer die Spieler. Das gibt es mittlerweile in jedem Land der Welt. Ha! Er lachte wieder kurz. Es klang eher wie ein harter, trockener Husten. Ich mache das seit einiger Zeit und habe da neulich jemanden kennengelernt. Er stoppte. Kein Husten, kein Lachen, kein Laut in der Leitung. Ich hörte noch nicht mal mehr seinen Atem, als wäre die Leitung tot. Hallo? Fragte ich, irritiert vom abrupten Ende des Wortschwalls. Ja, hallo, hallo. Sebastian äffte mich nach, wieder dieser Husten. Während ich mich fragte, was diese Information wohl mit mir zu tun hatte, schoss mir die Erinnerung an eine Situation im Urlaub vor ein paar Jahren in den Kopf. Ich wollte damals gerade unser gemietetes Ferienhaus verlassen, als mein Telefon klingelte. Das Display meines Handys zeigte a den Namen, unter dem ich die Sicherheitsleute abgespeichert hatte. Es war ungewöhnlich, dass sie mich anriefen. Wir kommunizierten gewöhnlich nur über SMS. Ich ließ das winzige, vibrierende Objekt aufklappen. Handys waren mittlerweile nur noch wenige Zentimeter klein. Ja? Johann, entschuldige bitte, dass wir dich stören müssen. Dem Du hatte ich auch im Erwachsenenalter nicht entwachsen können. Was gibt's denn? Erwiderte ich leicht genervt. Wir hätten dich angerufen, wenn es nicht wichtig wäre. Die Männer hatten die Angewohnheit, wir anstelle von ich zu sagen. Uns geht's gut, hatte sogar mal einer geantwortet, als ich vom Beifahrersitz aus gefragt hatte, wie es ihm gehe. Er war gänzlich zu seinem Job geworden. Es gibt kein I in Team, schoss es mir damals durch den Kopf. Ein dämliches Zitat aus einem noch dämlicheren Kriegsfilm. Wir möchten dich bitten, das Haus für einen Moment nicht zu verlassen. Wir haben hier vor dem Tor eine Situation, die wir erklären müssen. Blut schoss mir in den Kopf, mein Gesicht wurde heiß. Anstatt auszuatmen, hielt ich die Luft in meiner Lunge und fragte kurz: Was genau? Während ich dachte, was denn überhaupt eine Situation sein sollte, war das nicht einfach nur falsch und mit Bedeutungsverlust aus dem Englischen a situation eingedeutscht? Sagte man das überhaupt im Deutschen so? In Gedanken klang ich schon wie mein Vater. So schlecht gelaunt war ich in dieser Situation auf jeden Fall schon. Wir melden uns gleich wieder. Bleib bitte noch einen Moment drin. Ich klappte das Telefon zu. Der kurze Moment des Schreckens war schon wieder verflogen und ich fing an, mich zu ärgern. In Wirklichkeit war nie irgendwas. Die antrainierte Paranoia der Sicherheitsmänner ging mir mittlerweile tierisch auf die Nerven. Alles war eine potenzielle Gefahr, doch es passierte nie etwas. Eigentlich war alles einfach nur normal. Ein Van mit schwarzen Scheiben beherbergte eine normale Familie, ein Auto, das mir hinterherfuhr, bog irgendwann ab und tauchte nie wieder auf. Oder es war ein Nachbar oder Besuch vom Nachbarn. Eine Frau, die vermeintlich mich fotografierte, machte ein Bild vom Haus hinter mir. Ein Mann, der zielstrebig auf mich zuging, fragte mich einfach nur nach dem Weg oder ging einfach vorbei. Doch immer waren diese Situationen flankiert von Männern, deren Brust sich spannte, deren Schritt sich beschleunigte, die schon die Jacke geöffnet hatten, sobald sich auch nur der Hauch einer Situation andeutete. Alles nach dem Motto: Dass man paranoid ist, bedeutet nicht, dass man nicht verfolgt wird. Und was sollte ich Ihnen schon sagen? Entspannen Sie sich mal, es ist nie was. Stimmte ja bewiesenermaßen auch nicht. Ich wartete eine Minute, sah auf mein Handy, die Zeit verging nicht. Was sollte schon sein? Mein Herz begann wieder heftiger zu schlagen. Ich wusste nicht, ob es Ärger oder Angst war, ob ich genervt oder in Panik war. Auf jeden Fall ließ mich das Gefühl nicht länger innen vor der Tür stehen. Ich klappte das Telefon auf und schrieb eine SMS: Komme raus. Ich spannte den Bauch an, atmete gepresst durch die Lippen aus, um mich zu fokussieren, und öffnete die Tür. Ich ging ein paar Schritte zum blickdichten Gartentor, legte die Hand auf die Klinke. Ich spürte das kalte Metall und merkte, dass meine Handflächen feucht waren. Ich wischte schnell beide Hände an meiner Jeans ab. In diesem Moment bewegte sich die Klinke herunter, das Tor öffnete sich und Brom stand vor mir. Seine Jugendlichkeit, die mich im ersten gemeinsamen Urlaub in Portugal noch so beeindruckt hatte, war in den vergangenen 5 Jahren verflogen. Ihn schien das ständig aufgeregte Nichtstun irgendwie auch mitzunehmen. Alles okay, kannst gern rauskommen. Was war denn los? Fragte ich und versuchte, so ernst und abgebrüht zu schauen, wie es mir meine unklare Gefühlslage erlaubte. Wir hatten hier 2 unbekannte Personen. Die haben hier in der Mauer rumgefummelt. Wir dachten erst an BTM, aber dann haben die so handygroße Sender rausgeholt und sich am Tor zu schaffen gemacht. Da sind wir da mal raus und haben die angesprochen. Das sind vielleicht ein paar Verrückte gewesen, sage ich dir. Die haben sich richtig verjagt. Er lachte mich an. Ich lachte zurück, wusste aber nicht, warum. Kennst du Geocaching? Nein, antwortete ich wahrheitsgemäß. Und es interessiert mich einen Scheißdreck. Wieso kann nicht wenigstens irgendwas Gefährliches passiert sein? Nie ist irgendwas, sparte ich mir zu sagen und erhielt in etwa die gleiche Beschreibung, wie Speedo aka Sebastian sie mir jetzt am Telefon gegeben hatte. Geocaching. Ich hatte auch wirklich zu jedem noch so bescheuerten Männerhobby irgendeine noch bescheuertere Erinnerung. Immer noch stand ich abseits von unseren Freunden im Garten und telefonierte mit meinem Ex-Freund. Ach so, ja, das, ja, schon von gehört. Ich war mir relativ sicher, dass er mich nun fragen würde, ob ich ihm einen Flug zu irgendwelchen weit entfernten Koordinaten bezahlen würde, damit er die nächste Plastikbox erreichen könnte. Oder vielleicht hatte er sich in irgendwelche komplizierten Zusammenhänge verstrickt und ich müsste ihm nun aus einer selbstverschuldeten finanziellen Patsche helfen. Lass mal bitte gleich treffen. Ich habe im Game jemanden kennengelernt, der mit Thomas Drach zusammen im Gefängnis gesessen hat. In Santa Fu. In seiner Nachbarzelle. Ich habe morgen Zeit. Kommst du in die City? Ich fühlte mich von einer Sekunde auf die nächste irgendwie ungesund. Als hätte ich mich seit langer Zeit schon schlecht ernährt. Ein pappiges Gefühl breitete sich in meinem Mund aus. Ich wurde schlapp. Eine bleiernde Müdigkeit übermannte mich augenblicklich. Okay, antwortete ich verstört. Und was erzählt er so? Dafür müssen wir uns treffen, das kann ich nicht am Telefon erzählen, antwortete Sebastian eindringlich. Der Garten begann sich langsam um mich zu drehen. Ich überlegte nicht lang. In Ordnung, morgen geht klar. Wo? Als ich die Frage aussprach, kam mir in den Sinn, dass es bei einem Treffen, wie sich dieses abzeichnete zu werden, wohl besser war, selbst derjenige zu sein, der den Treffpunkt auswählte. Ein öffentlicher Platz musste es sein. Das kannte ich aus Filmen. Oder war es meine Erinnerung an die Entführung? Es war schon so lange her, langsam verschwamm alles. Mir egal, sag du, erwiderte Sebastian und beruhigte mich damit ein wenig. Er hatte anscheinend keinen weitergehenden Plan, mich in einen Hinterhalt zu locken. Lass mal morgen Mittag auf dem Holzenspielplatz treffen. Ich hab da aber mein Patenkind dabei. Morgen ist Mittwoch, das kann ich nicht absagen. Ich wusste, dass mittags immer ein paar Muttis auf dem Spielplatz waren. Es würde voll genug sein, um nicht unbeobachtet zu sein und trotzdem leer genug, um in Ruhe sprechen zu können. Alles klar, 13 Uhr? Okay, bis morgen. Ich legte auf und schaute zu den Menschen in unserem Garten. Der Schwindel legte sich. Was konnte ich ihnen erzählen? Ich hatte keine Lust, so wahnsinnig weit auszuholen. Svenja sah mich fragend an. Wer war das? Einer aus dem Studio. Ich muss den morgen kurz in der Stadt treffen. Ich mach das, wenn ich eh mit Jakob auf dem Spielplatz bin. Spulte ich automatisch eine Lüge ab. Alle nickten und ich ging rein. Auf dem Weg nach drinnen drehte ich mich kurz um. Will sonst noch jemand ein Bier? Rief ich in die Runde. Alle lachten. Es war noch vor Mittagessen. Sie hielten es für einen Scherz.
Meinst du nicht, dass du mir sagen kannst, was dich gerade quält? Findest du mich zu hart oder eher zu beseelt? Ist das das Schluchzen der Erkenntnis oder weinst du, weil du nichts mehr verstehst? Meinst du nicht, du kannst mir erklären, nach was du dich am meisten sehnst? Ist das Fliegen, wenn du dich nachts aus dem Fenster lehnst? Und kannst du lächeln, wenn du es schließt und auf dem Boden bleibst? Wünschst du dir manchmal auch, allem zu entfliehen? Oder reicht es dir abends, um die Häuser zu ziehen? Ich sage dir, hier ist hier und Schnaps ist Schnaps. Ja, was du alles scheiße fandst in letzter Zeit, hab ich stets mit dir geteilt und war immer bereit, weiterzugehen, an deiner Seite zu rebellieren. Ja, und erinnerst du dich, als wir noch Kinder waren und wir nachts in einer Kneipe deine Ex-Freundin sahen? Später hast du gebrochen und in meinen Armen geweint. Ja, und natürlich ist in den letzten Jahren viel passiert. Ist das der Grund, warum wir uns verändert haben? Ja, wenn's nach mir ginge, dann hätten wir uns verändert. Und die Tage werden länger, kannst du das auch erkennen? Über diesen Ausblick würde ich auch jeden Tag flennen. Ja, wenn's nach mir ginge, dann ging's dir sicherlich besser. Was ist das für ein Lächeln in deinem Gesicht? Grüßt du mich gerade freundlich oder verabschiedest du dich? Ja, wenn's nach mir ginge, dann ging's dir sicherlich besser.
Was um Himmels Willen war hier auf einmal in mein Leben eingebrochen? Was konnte ich tun oder besser, was musste ich nun tun? Wieso hatte ich den Spielplatz vorgeschlagen? Das Kind mitzunehmen erschien mir plötzlich wie die dümmste Idee. Als würde ich es als eine Art menschlichen Schutzschild zur Abwehr der surrealen Situation benutzen. Meine Gedanken begannen zu rasen. Was erwartete mich morgen auf diesem Spielplatz? Ich wusste, dass Thomas Drach im Gefängnis saß und sein Antrag auf vorzeitige Haftentlassung gerade abgelehnt worden war. Bei der gerichtlichen Anhörung hatte er meinem Vater einen Betrag von 450.000 US-Dollar als Wiedergutmachung angeboten. Den Rest der 30 Millionen wollte er lieber behalten. Was ging in seinem kranken Hirn vor? Irgendwem musste ich von diesem morgigen Treffen erzählen, aber wem? Ich ahnte, dass, wenn ich bei meinem Vater anrufen würde, er spätestens beim Wort Geocaching das Interesse verlieren würde. Ich sah förmlich sein vom Klang des Wortes angewidertes Gesicht am anderen Ende der Leitung. Dann schon eher Johann Schwenn. Er war der Anwalt meines Vaters. War er der richtige Ansprechpartner? Zu ihm hatte ich aber seit den Gerichtsverhandlungen überhaupt keinen Kontakt mehr. Ihn anzurufen traute ich mich nicht. Meine Mutter? Was sollte die machen? Ich wollte weder ihr noch sonst jemandem das Gefühl, das ich gerade hatte, weitergeben. Weder den Menschen im Garten, noch meinen Eltern, noch sonst jemandem. War ich wirklich so allein, wie ich mich gerade fühlte? Dann öffnete ich das Bier mit einem rumliegenden Feuerzeug und wählte die erste Nummer in meinem Telefonbuch. A-A-A-A-A-A-A-A-A. Endlich, dachte ich, passiert bei denen mal was.
Kapitel 34.
In roter Plastikregenhose und gestreiftem Wollpulli buddelte Jakob im Sand. Ich saß auf der Bank daneben. Er hatte sein Sandspielzeug um sich herum verteilt, seine Nase lief, er wischte sie ab und zu ab, Sand klebte ihm an Nase und Mund. Der Kaffeebecher in meiner Hand zitterte ein bisschen, ich wartete. Ich hatte versucht, mit Jakob zu spielen, war aber zu nervös und saß unbeteiligt neben dem Kind und starrte zu einem der Eingänge des Spielplatzes. Ich war zu früh. Wie immer. Als Speedo, aka Sebastian, den Spielplatz betrat, seine Arme, wie ich es kannte, gegenläufig zum Takt seiner starksigen Schritte schwingend, den Reißverschluss seiner Lederjacke, die er immer noch trug, bis zu seiner schmalen Brust geschlossen, richtete ich mich ruckartig auf und blickte mich um. Um uns herum hatten sich drei Sicherheitsleute in Zivil verteilt. Einer lehnte mit einer Dose Cola rum, die er mit Wasser gefüllt hatte, und schlabberigem Holzfällerhemd an der Tischtennisplatte. Ein abgerissenes Cap hatte er ins Gesicht gezogen. Ein weiterer saß auf einer Bank und tat so, als ob er ein Buch läse, und zwischen den Bäumen erkannte ich einen der Männer, der telefonierend wieder und wieder langsam den Spielplatz umrundete. Wenn man es wusste und genau hinsah, erkannte man, dass sich die Umrisse einer Pistole unter seiner Jacke abzeichneten. Für mich war es unverkennbar. Endlich passierte mal was. Endlich lohnte sich der ganze Apparat. Sebastian lachte mich an, ich stand auf, wir umarmten uns, etwas steif. Ich spürte etwas Hartes in den Taschen seiner Lederjacke. Beide Seiten beulten sich nach außen, ich ließ ihn los und entfernte mich eine Armlänge. Ich schloss die linke Hand und fasste in meine Jackentasche, in der mein Schlüssel war. Ich umfasste das Bund und ließ einen Schlüssel zwischen Zeige und Mittelfinger meiner Faust hindurch stechen, wie ich es tausendmal mit Martens im Keller meines Vaters geübt hatte. Ich war vorbereitet, Sebastian den kantigen Schlüssel unvermittelt ins Gesicht zu stoßen. Ich schaute mich um. Die auf dem Spielplatz verteilten Herren waren ebenso angespannt wie ich. Sebastian griff sofort in seine Jacke, ich spannte den Bauch, atmete ein, doch er zog nur eine Dose Becks hervor. Gleich danach aus der anderen Tasche eine weitere, er hielt sie mir hin. »Bitte sehr!« Ich zwang mich zu einem Lächeln und griff nach der Dose. »Ausnahmsweise«, sagte ich und deutete auf das Kind im Sand und tippte dann auf meine imaginäre Armbanduhr. Sebastian sah kurz zu Jakob, dann sofort wieder zu mir. In seiner Miene erkannte ich keinerlei Regung. Dann öffnete er die Dose mit einem Zischen und trank den heraussprudelnden Schaum mit übertrieben lautem Schlürfen ab. Mit einem Kopfnicken deutete ich zur Bank und wir setzten uns. Ich öffnete meine Dose ebenfalls. Ein paar Eltern, die das Zischen der Dose gehört hatten, drehten sich pikiert zu uns um, doch Sebastian beachtete sie nicht. Er schien die ungeschriebenen Spielplatzregeln nicht zu kennen. »Also, ich konnte das Warten, die Ungewissheit nicht mehr ertragen. Jetzt erzähl mal!« Jakob war bisher ruhig gewesen, aber nun schien er zu spüren, dass ich immer unruhiger wurde. Die Geschichte, die Sebastian mir erzählte, entwickelte sich völlig unerwartet. Nach einer Abhandlung über das Geocaching erzählte er mir nochmal, dass er in Bremen jemanden kennengelernt hatte, der mit Thomas Drach gesessen hatte. »Der war sein Zellennachbar in Santa Fu«, erklärte er mir zappelig und mit verschwörerischer Miene. »Aha«, antwortete ich, ohne eine Idee, was ich nun sagen sollte. Meine Gedanken kreisten zu schnell um alles und nichts. Plötzlich fiel mir eine Frage ein. Und wie zum Teufel seid ihr beide eigentlich auf dieses Thema gekommen? Es schien mir irre, dass man durch einen Zufall beim Geocaching völlig Fremden gegenüber auf einmal seine ehemaligen Knastbrüder zur Sprache brachte. Es ist ja nicht so, fuhr ich fort, als wären die Themen irgendwie artverwandt. Abgesehen von der Suche nach Verstecktem, dachte ich noch. Sagte aber nichts mehr, sondern schaute Sebastian fragend an. Der Bremer hat Ernte 23 geraucht, darauf habe ich ihn angesprochen, weil ich die ja auch rauche. Sebastian blickte mir direkt in die Augen mit einem Gesichtsausdruck, der vermitteln sollte, als wäre dieses gemeinsame Rauchen die perfekte Überleitung gewesen. Es erinnerte mich daran, wie ich früher in der Schule als einziger Nichtraucher mit meinen rauchenden Freunden vorm Schulhof stand und immer mal wieder jemand vorbeikam und mich blöd anquatschte. »Ey, Rimzma, warum rauchst du eigentlich nicht? Du bekommst doch bestimmt so viel Zigaretten, wie du tragen kannst.« Oder »Rauchst du eigentlich nicht, weil du ein schlechtes Gewissen hast, dass wir bald alle an Lungenkrebs sterben?« Ich überlegte, wie es mit dem Bremer und Sebastian wohl abgelaufen war. Ernte 23. Fun Fact. Ich war mit dem Typ im Knast, der den Rimzma entführt hat. Mir wurde ein wenig übel, als ich mir diese Unterhaltung vorstellte. Sie kam mir leider absolut realistisch vor. Genau diese Gespräche waren es, die so vieles um mich herum immer so anstrengend gemacht hatten. Ich versuchte zu erkennen, wohin die Geschichte führen würde. Weil ich nichts erwiderte, fuhr Sebastian einfach fort. Er meinte, dass die zusammen ein paar Monate die Zelle geteilt haben. Die haben sich wohl super verstanden. Sebastian senkte die Stimme und beugte sich ein paar Zentimeter in meine Richtung. Der Drach hat dem Bremer dann erzählt, wo das Lösegeld ist. Ich zog die Augenbrauen hoch. Ah, oha. Und wo ist es? Fragte ich konsequent die einzig sinnvolle, noch bleibende Frage. Das hat er mir noch nicht gesagt. Sebastian lachte wieder hustig und lehnte sich ruckartig zurück. Er nahm einen Schluck Bier und schaute mich an, als hätte ich den Intellekt eines der im Sand spielenden Kinder. Das hat er mir natürlich noch nicht gesagt, wiederholte er. Jakob schrie mittlerweile, er hatte sich den Sand in die Augen gerieben und war dabei, immer mehr reinzuschmieren. Ich stand auf, mir war übel und ich war genervt. Wieso hat er dem das denn überhaupt erzählt und dann dir weitergesagt, wenn er jetzt so ein Geheimnis daraus macht? Worum geht's hier denn eigentlich? Sebastian antwortete sofort. Der braucht doch dringend jemanden, der das alles wäscht, bevor der D-Mark nicht mehr überall in Euro tauschen kann. Auch das erschien mir sofort logisch und ich kühlte etwas ab. Ach so, antwortete ich und kam mir auch irgendwie dämlich vor. Okay, kannst du den denn jetzt mal fragen, wo das Geld ist? Ja, ja, immer Sutsche, sagte Sebastian fast schon beschwichtigend und es fühlte sich wieder so an, als würde er denken, ich hätte die ganze Situation irgendwie noch nicht durchdrungen. Ich darf da jetzt natürlich sein Vertrauen nicht verspielen. Momentan bin ich ganz nah dran an dem Bremer, aber wenn ich jetzt gleich so direkt frage, dann kann er sich genauso schnell auch wieder zurückziehen. Sebastian redete wieder, ohne Luft zu holen. Diese Gangster sind ja alle total paranoid, weißt du? Also zu Recht ja auch. Also eigentlich gar nicht paranoid, beziehungsweise kann man paranoid sein, wenn auch wirklich was ist. Dann ist man ja eigentlich einfach rational. Die Gangster, er lachte wieder kurz und unangenehm laut, sind also rational genug, nicht gleich auszupacken. Da muss ich mit Augenmaß ran. Ich nickte. Immer noch kreisten meine Gedanken. Die Typen in Zivil um den Spielplatz herum hatte ich das erste Mal in meinem Leben für 2 Minuten vergessen. Doch wusste ich nicht, ob ich diese neuen Gedanken besser fand. Langsam bewegte ich mich, halb zu Sebastian gewendet, halb zum verschmierten Kind von der Bank weg. Meine Gedanken überschlugen sich. Was bedeutete das? Was musste ich tun? Mir war ein wenig schwindelig. Ich wusste nicht, ob es vom Bier kam, das ich in wenigen Schlucken geleert hatte, oder von dieser unerwarteten Wendung des Gesprächs. Ich nahm Jakob auf den Arm und wischte ihm das Gesicht mit den Ärmeln meines Pullovers sauber. Jetzt kreischte er noch mehr, bog seinen Rücken nach hinten durch, sodass ich ihn fester, als ich es wollte, festhalten musste. Die ganze Situation war nur noch schrecklich. Wie konnte denn jetzt irgendwer noch mit Augenmaß vorgehen? »Du, ich muss los«, sagte ich unvermittelt. »Ich sehe den Typ in der nächsten Woche vermutlich bei einem neuen Cash. dann kann ich ihn nochmal drauf ansprechen. Speedo, ich wollte nur noch weg. Irgendwohin, wo ich das Kind beruhigen konnte, wo ich selbst Ruhe finden konnte. Ich meine, Sebastian, dann lass uns doch kurz vorher mal telefonieren. Ich muss das mal mit ein paar Leuten besprechen. Jakob schrie, als würde er mein Gefühl im direkten Körperkontakt aufsaugen und über die Lunge wieder abgeben. Ich blickte mich noch einmal um. Es fühlte sich so an, als ob die drei Sicherheitsleute, die mittlerweile alle etwas näher gekommen waren, den Spielplatz wie ein einziger kontrahierender Muskel umspannten. Ich muss echt los. Ich deutete auf das schreiende Kind, das Sebastian gar nicht wahrzunehmen schien. Lass uns einfach nächste Woche telefonieren. Wir versuchten einander zu umarmen, was aber nicht funktionierte, da sich Jakob auf meinem Arm gegen jede weitere Bewegung lautstark sträubte. Ich formte meine zusammengepressten Lippen zu einem verkrampften Lächeln in Sebastians Richtung und ging so schnell ich konnte zum Ausgang des Spielplatzes Richtung Holstenstraße, wo ich geparkt hatte. Langsam beruhigte sich Jakob durch das zügige Wippen meiner Schritte. Flüsterte ich ihm ins Ohr. Alles gut. Es ist nichts passiert. Alles gut. Wir wollten beide nur noch nach Hause. Ich drehte mich nicht mehr um, fummelte nur mein Handy aus der Hosentasche. Blind tippte ich, komme jetzt mit Jakob heim, hier alles super, in mein Telefon und schickte es an seine Eltern. Dann fahre heim, alles okay, an die andere Nummer.
Kapitel 35.
Zu Hause angekommen, ließ ich mich erschöpft aufs Sofa fallen. Mein Gemütszustand war eine unangenehme Mischung aus Aufgeregtheit und totaler Erschöpfung. Ich fühlte mich ausgezehrt, ich unterdrückte das Bedürfnis zu gähnen, schloss aber kurz die Augen, meine Augäpfel flirrten hinter meinen Lidern. Rufe ich den Anwalt meines Vaters an? Meine Mutter, meinen Vater? Die Sicherheitsleute, gleich die Polizei? Wählt man da 110 oder irgendeine andere Nummer? Ist die Zentrale für sowas zuständig? Ich merkte, wie wenig ich, trotz der ständig oszillierenden theoretischen Bedrohung, in Wirklichkeit auf so eine außergewöhnliche Situation vorbereitet war. Als ich mich etwas beruhigt hatte, griff ich zum Telefon und wählte die einzige Nummer, die mir sinnvoll erschien. »Hallo, Jan Philipp. Na, wie geht's?« begann ich vorsichtig das Gespräch. »Johann! Ach«, begann mein Vater überrascht, aber freundlich das Gespräch. »Das ist ja schön von dir zu hören. Wir haben uns ja lang nicht gesprochen.« »Ja, ist gerade viel los bei mir in den letzten Monaten«, murmelte ich mit klopfendem Herzen. Ich wollte direkt zum Punkt kommen. »Ich habe da eine total verrückte Geschichte erlebt.« Geduldig und ohne ein Wort zu sagen, hörte sich mein Vater die Geschichte an. Und jetzt hat er angeboten, nächste Woche nochmal mit dem Bremer zu sprechen, natürlich mit Augenmaß. Endete ich meine Erzählung, indem ich mir Sebastians Worte zu eigen machte. Mein Vater sagte erstmal nichts und atmete nur. Dann antwortete er ruhig und konzentriert. »Ich rufe mal einen Anwalt an. Wir brauchen eine realistische Einschätzung der Lage. Könntest du Herrn Jürgens anrufen und ihm das Gleiche erzählen, was du mir gerade berichtet hast?« Es fühlte sich toll an, dass mein Vater »wir« sagte und dass er mir zutraute, dem Sicherheitschef selbst und direkt zu berichten. »Klar, kein Problem, machen wir so«, erwiderte ich stolz. Die unangenehme Aufregung war einer Aufregung gewichen, die sich super anfühlte. Wir legten auf und ich wählte die Nummer von Jürgens. Weder mein Vater noch ich wussten, was der aktuelle Stand zum jetzigen Zeitpunkt eigentlich war. Wir wussten nicht, ob es eine Bedrohung darstellte. Wir wussten nicht, ob wir unser Verhalten ändern mussten oder diese Information überhaupt irgendetwas mit unserem täglichen Leben zu tun hatte. Als ich Jürgens alles erzählt hatte, bat er mich, einmal mit Sebastian persönlich sprechen zu dürfen. »Besteht die Möglichkeit, dass ich mit diesem Herrn Labinski einmal persönlich spreche?« hatte er gefragt. Dass er ihn ganz ernsthaft diesen Herrn Labinski nannte und nicht Sebastian oder gar Speedo, gab der Situation eine unumstößliche Ernsthaftigkeit. Plötzlich war ich ein ernstzunehmender Erwachsener in einer richtigen Erwachsenenwelt, in der Handlungen Konsequenzen hatten und in der ich absolut ernst genommen wurde. Vielleicht kann ich so an detailliertere Informationen kommen, fuhr er fort. Außerdem müssen wir mehr über diesen Bremer erfahren. Der hat sicherlich noch mehr Informationen. Gleichzeitig zeigte er sich besorgt über die Verbindung, die nun hergestellt war. Er hielt es unter sicherheitstechnischen Gesichtspunkten nicht für optimal, dass es eine Verbindung zwischen Ex-Knastkollegen und mir gab. Auch er stellte die Frage, wie Herr Labinski überhaupt auf dieses Thema zu sprechen gekommen war. Auf einmal beschlich mich das ungute Gefühl, dass ich einen Fehler gemacht hatte. Hätte ich mich nicht mit ihm treffen dürfen? Hätte ich das gleich Profis machen lassen müssen? War ich unbedacht vorgeprescht und hatte uns alle in Gefahr gebracht? Was war, wenn jemand Sebastian gefolgt war? Was war, wenn die ganze Geschichte nur eine Falle war, um an mich heranzukommen? Oder an meine Eltern? Alle Abläufe wurden auf einmal wieder sehr technisch und ich hatte nur emotional gehandelt. War ich das einzig nicht geölte Rad in einer perfekt laufenden Maschinerie? Meine Gedanken begannen wieder zu rasen. Gib mir doch mal seine Nummer, eventuell kann ich darüber an Sebastian Labinskis Adresse kommen, sagte Jürgens ruhig. Eventuell macht es Sinn, ihn eine Weile zu überwachen, bevor und nachdem ich mich bei ihm gemeldet habe. Eventuell können wir ein verändertes Bewegungsmuster erkennen. Klar, antwortete ich, das macht Sinn. Auf einmal bekam ich einen Schreck. Ich bemerkte, dass ich gar keine Telefonnummer von Sebastian hatte. Als er angerufen hatte, war die Nummer nicht angezeigt worden. Das hatte ich in der Aufregung völlig vergessen. Ich hatte gar keine Möglichkeit, ihn zu kontaktieren. Werde ich jetzt warten müssen, bis er anruft? Schoss es mir in den Kopf. Bitte nicht. Ich hoffte sehr, dass ich die nächsten Tage nicht noch einmal damit verbringen müsste, auf einen Lösegeldanruf warten zu müssen. Kleinen Moment, ich muss die Nummer eben raussuchen. Ich rufe gleich wieder an. Mit zitternden Händen klappte ich das Handy zu und wählte Daniels Nummer. Yo, was geht? Begrüßte ich ihn und fuhr sofort fort. Sag mal, hast du die Nummer von Speedo? Daniel reagierte erstaunt. Von Speedo? Nee, was denn los? Wieso brauchst du die? Der ist doch mal wieder total von der Rolle. Von der Rolle? Was meinst du? Fragte ich verwirrt. Mann, du kriegst ja auch gar nichts mehr mit, seit du auf deinen Bauernhof gezogen bist. Da bin ich ja aus Berlin näher dran. Speedo hat doch voll die heftige Psychose, der ist so manisch oder so. In diesem Moment knickten mir die Beine unter dem Körper weg und ich setzte mich auf den Boden der Küche. Es fiel mir wie Schuppen von den Augen. Ich blickte auf den Napf mit dem Hundefutter und die Reinigungstabs unter der Spüle. Reste vom Frühstück klebten am Boden und am Spülstein. Wieso haben wir eigentlich keine Putzfrau? Fragte ich mich. Wir brauchen dringend eine. Es müsste ja alles mal so richtig geschrubbt werden mit so einem toxischen Reiniger, der den ganzen alten Dreck aus der Vergangenheit wegätzt. Der hat sich neulich erst in ein Medizinstudium eingeschrieben und monatelang gebüffelt wie so ein Irrer. Und dann hat er Dennis angerufen und ihm erzählt, dass er herausgefunden hat, dass sein Vater im Internet heimliche Organgeschäfte abwickelt, fuhr Daniel lachend fort. Irgend so eine irre Story. Weißt du, Dennis' Vater hatte seine Mutter doch eine Niere gespendet. Irgendwie ist das in seinem Kopf mutiert. Vielleicht sollte man hier gleich mit so einem Desinfektionsreiniger ran, dachte ich. Nicht, dass sich hier überall so Keime bilden und aus dem alten Dreck dann neuer wird. Die Keime verschleppen sich ja sonst wohin, da verliert man dann völlig die Kontrolle. Sag mal, warum willst du denn seine Nummer? Ist irgendwas passiert? Durchschnitt Daniel meinen rasenden Gedankenwust. Passiert? Wiederholte ich seine Frage. Nö. Einfach nur so. Ist nichts passiert. Ist doch egal, ich rufe später nochmal an. Müde ließ ich mein Handy zuschnappen. Es klingelte sofort wieder. Mein Vater war dran. Von seinem Anwalt hatte er erfahren, dass Drach in letzter Zeit gar nicht in Santa Fu gesessen hatte, sondern verlegt worden war. Ja, ich weiß, antwortete ich, und da ist noch was, was ich dir sagen muss. Ich erwartete, dass mein Vater vor Wut schäumen würde. Ich erwartete, dass er mich beschimpfen und mein Verantwortungsbewusstsein in Frage stellen würde. Aber er ließ mich die ganze irre Geschichte zu Ende erzählen, ohne auch nur ein Wort zu sagen. Ab und zu entfuhr ihm ein Lufthauch, den ich als unterdrücktes Lachen deutete. Oder war es ein Schluchzen? Als ich fertig war, sagte mein Vater erstmal ein paar Sekunden nichts. Ich hörte nur seinen Atem durch den Hörer, dann begann er zu sprechen. Es klang, als würde er die Geschichte schon lange Zeit mit sich herumtragen, denn die Worte, die er benutzte, klangen mehr wie die Nacherzählung eines Märchens als eine Antwort auf meine Frage.
Epilog.
Weißt du, Johann, sie hatte sich damals noch nicht mal die Mühe gemacht, die kalte Asche aus dem Brennraum zu fegen. Es muss ganz schön gestaubt haben, als sie ein ganzes Bündel hineinwarf. Reflexartig hat sie sich die Hand an ihrem Oberschenkel abgewischt, als hätte das Papier unangenehm auf sie abgefärbt. Sie hat zum Eimer mit den gewachsten Spänen gegriffen, die man braucht, um den kleinen Kachelofen anzuheizen. Wahrscheinlich ähnliche, wie wir zu Hause haben. Der Ofen hat schlechter gezogen als sonst. Vielleicht hat sie sich geärgert, dass sie den Termin mit dem Schornsteinfeger schon so lange vor sich hergeschoben hat. Sowas ist ja auch immer lästig. Hastig hat sie das Feuerzeug an den Anzünder gehalten, dann aber zu kurz gewartet. Sie hatte die Befürchtung, dass alles nicht schnell genug ging. Sie hat Bündel in Gänze auf den Anzünder gelegt, in der Hoffnung, dass es sofort Feuer fängt. Weißt du noch, wie wir früher immer Feuer am Kamin gemacht haben? Man muss ganz fein anfangen, um ein großes und solides Feuer zu bekommen. Mit Zunder. Erinnerst du dich? Da ist man im Normalfall schon nervös, weil es so lange dauert. Man kann sich gar nicht vorstellen, wie fein und ruhig man für ein großes Feuer anfangen muss. Es braucht Geduld. Das Große beginnt im Allerkleinsten. Schnell hat sie über ihre Schulter geblickt, als bestünde die Möglichkeit, dass plötzlich irgendjemand hinter ihr mitten im verschlossenen Raum auftaucht. Als sie den Kopf zurückgedreht hat, ist ihr Blick auf die Kellertür gefallen. Sie ist aufgestanden, 3-4 Schritte zur Tür und hat ein zweites Mal kontrolliert, ob sie abgeschlossen ist. Vorsichtig hat sie den Vorhang des Windfangs zurückgezogen. Dann hat sie sich wieder vor den Ofen gekniet, das Feuer war natürlich aus. Das Bündel hatte den Anzünder erstickt. Es gibt echt wenig, was so deprimierend ist, wie wenn das Feuer gleich wieder erstickt, oder? Sie hat die Zähne aufeinander gebissen, kräftig durch die Nase ausgeatmet. Weißt du noch, wie du den Blasebalg früher genannt hast, Johann? Gib mir mal den Püßerich, hast du immer gesagt. Würde sie wirklich jeden Schein einzeln anfassen müssen? Kurz überlegte sie, ob es nicht besser wäre, Handschuhe zu tragen. Sie hat immer wieder zu der Sporttasche neben sich geblickt, so eine, wie du dir vor ein paar Jahren mal gekauft hast. Ich weiß gar nicht, ob du damals mitbekommen hast, wie irritiert ich über deine Idee war, damit deine Schulsachen zu transportieren. Ich fand diese schwarzen Sporttaschen immer so unangenehm funktional. Ihr ganzes Leben lang war das Geld immer schneller weg, als es ihr lieb war. Ihr großspuriger Bruder war der einzige in der Familie gewesen, der sich teuer kleidete. Du kennst ihn, Johann? Weißt du, wer es ist? Woher das Geld kam, hatte sie ihn über die Jahre nie gefragt. Sie begann zu rechnen, weil sie eine Zeitangabe brauchte, an der sie sich festhalten konnte. Die sie beruhigte, dass es irgendwann vorbei sein würde. 50 Scheine hatte sie in dem ersten Bündel gezählt. Sie war zu nervös gewesen, um die einzelnen Bündel in der Tasche auch noch zu zählen. Was würde passieren, wenn er jetzt wiederkäme? Mir hat er ja einmal fast den Schädel eingeschlagen. Wer weiß, zu was er noch fähig wäre, auch wenn es hier um seine Schwester geht. 100 Bündel waren es sicherlich. Sie hat den unversehrten Packen Geld aus der Asche genommen, das Gummiband gelöst und die 50 D-Mark-Scheine vor sich auf dem Steinboden aufgefächert. Jetzt hat sie dann erstmal die Asche beiseite geschoben, nochmal. Diesmal hat sie sich richtig zur Ruhe gezwungen, falls das überhaupt geht. Sie hat den Anzünder erneut angezündet und ihn in die entstandene Kuhle gelegt, nochmal von vorn, im Allerkleinsten. Während sie gewartet hat, dass er stabil brennt, hat sie den ersten Schein in kleine Streifen zerrissen. So machte sie es sonst mit dem Zeitungspapier. Weißt du eigentlich, warum man Zeitungspapier besser längs als quer reißen kann? Das liegt an der Ausrichtung der Papierfasern. Die ordnen sich während der Herstellung in den Papiermaschinen selbstständig an. Etwa 80% sind im Papier in einer Richtung angelegt. Das nennt man Laufrichtung. Die restlichen 20% gegenläufig. In den meisten Zeitschriften und Büchern verläuft die Laufrichtung parallel zum Bund, also senkrecht. Wie das bei Geldscheinen ist, weiß ich nicht. Auf jeden Fall aber funktioniert es jetzt besser. Zarte bläuliche Flammen haben sich an den Rändern des gelb-bräunlichen Scheins entlang gezündelt. 100 mal 50 Scheine hat sie gerechnet. 5000 mal 50. Ihr Kopf hat geschwirrt. Sie hat die einfachsten Rechnungen nicht mehr gekonnt. Sie hat auch einige Bündel mit 100 D-Mark-Scheinen, ein paar mit 20ern gesehen. Wenn jeder Schein 30 Sekunden braucht, um zu verbrennen, ihre Gedanken begannen zu rasen, als sie den zweiten Schein, diesmal ohne ihn zu zerreißen, in den Brennraum gleiten ließ. Sitze ich hier den ganzen Tag und verbrenne Geld im Wert meines Hauses. Sowas in der Art hat sie vielleicht gedacht. Erinnerst du dich daran, dass Katrin mal erzählte, dass sie damals, um die Lösegeldsumme zu erfassen, mit dem Finger über die Nullen hatte fahren müssen? Die Frau hat dann 250.000 Mark durch den Schornstein gejagt. Die Schwester wusste mittlerweile, was ihr Bruder Wolfgang getan hatte. Sämtliche Zeitungen hatten ja darüber berichtet. Du, Johann, das ist tatsächlich eine wahre Geschichte. Wolfgang Kossitsch hatte sich nach meiner Freilassung bei seiner Schwester gemeldet, ob er ein paar Tage in ihrem Gästezimmer im Keller ihres Hauses in der Nähe von Köln wohnen könnte. Er brauchte mal einen Tapetenwechsel. Damals hat sie sich nichts dabei gedacht. Morgens hat er wie immer das Haus durch die Kellertür verlassen. Wenige Minuten nachdem sie die Tür ins Schloss fallen hörte, tauchte sein Gesicht auf dem Fernseher in der Küche auf. Wie ferngesteuert ist sie aufgestanden und in den Keller gegangen. Halb unter dem Bett versteckt hat sie die Sporttasche gesehen. Das hat sie damals alles der Polizei erzählt. Und ich habe diese Geschichte in den Vernehmungsprotokollen gelesen. Es war alles so nah an einer viel zu oft gezeigten Filmszene, dass sie sich gar nicht gewundert hat, als sie den Inhalt der schwarzen Sporttasche das erste Mal sah, hatte sie damals gesagt. Genau damit hatte sie gerechnet. Was sie überraschte, war nur die Heftigkeit der Angst, die sie überfiel, als sie die Tasche öffnete. Angst, die sie in dieser Eindeutigkeit nicht kannte. Angst in Kombination mit Wut oder Verzweiflung. Angst gemischt mit Panik oder Trauer. Die gemischten Gefühle waren ihr bekannt. Ihr Bruder hatte ihr ja schon oft Kummer bereitet. Du warst ja beim Prozess dabei, Johann. Du weißt ja, dass diese Typen ihr Leben lang nur Verbrechen begangen haben. Aber diese Reihenform der Angst war ein neues Gefühl, das wie eine viel zu heiße Dusche ihren gesamten Körper umspülte. Sie öffnete die Tasche rasch. Es würde sich für sie wohl nicht anders anfühlen, fuhr es ihr durch den Kopf, wenn sie hier im Keller eine Leiche gefunden hätte. Etwas, das sie, die sie selbst ja unschuldig war, nachweislich mit einem Verbrechen in Verbindung bringen würde. Die Spur zweifelsfrei zu ihr legte. Sie beschloss, dass die Tasche weg musste. Sie zweifelte nicht eine Sekunde, noch nicht mal, als sie daran dachte, dass sie es Wolfgang würde erklären müssen. Diese neue Angst entfachte einen Mut, eine Selbstsicherheit, die sie von sich bislang nicht kannte. Sie kannte die Formulierung, dass Angst einem den Blick vernebelt, einem die Sinne nimmt, einen blockiert, doch diese Angst schien alles klarer zu machen, als würde jeder einzelne ihrer Sinne scharf gestellt werden. Schein für Schein hat sie stoisch in den Ofen geworfen, weil sie sich nicht anders zu helfen wusste. Irgendwann wurden die Flammen immer größer. Mit einer kleinen Schaufel, die immer neben dem Ofen liegt, hat sie die heiße Asche nach und nach in einen Eimer geschaufelt. Sie hat Bündel für Bündel geöffnet, jeden einzelnen Schein zusammengeknüllt. Die Gummibänder hat sie sich ums Handgelenk gestreift, vielleicht kann sie sie ja später noch gebrauchen. Bloß nichts verschwenden, denkt sie vielleicht, während sie Hunderttausende von Mark in ihrem Ofen verbrennt. Als die Flammen schon aus dem Ofen schlagen, schmeißt sie drei weitere Anzünder hinein, auf dass auch ihre Angst verrauche. Als sie aufsteht, hallt das Knacken ihrer Knie im Raum wieder, als wäre Holz im Ofen. Sie ist dann in die Garage gegangen, um einen Kanister Benzin zu holen. Erinnerst du dich daran, Johann, wie wir alle einfach nur das Geld loswerden wollten, damit alles ist wie früher? Ihr hier und ich dort? Deine Mutter hat sich ja damals gegen eine Markierung, die das Geld und die Menschen, die damit in Kontakt kamen, verfolgbar gemacht hätten, entschieden. So eine Art blaue Farbe an den Geldscheinen. Wir kannten das ja auch nur aus Filmen. Und wie du ja weißt, wurden wir das Geld ja letztendlich los. Doch in Momenten wie diesen, Johann, denke ich manchmal, dass es diese Markierung trotzdem gegeben hat. Obwohl wir sie nicht haben wollten. Irgendwie hat sie auf uns alle abgefärbt. Wir gehen durch die Welt und sind irgendwie markiert. Gott, erinnerst du dich noch an deine Lederjacke, auf deren Rücken du mal ein Fadenkreuz drauf gemalt hattest? Ich habe damals nichts dazu gesagt, weil ich es so schrecklich passend fand. Nur eben vielleicht anders als du, oder? Dieses Geld hat uns verfolgbar gemacht. Und so sehr du in deinem Alltag versuchst, die Spuren zu verwischen, wird es immer wieder Menschen geben, die während einer noch so wichtigen Unterhaltung nur auf deine blauen Hände schauen und nicht in deine Augen. Als er aufhörte zu sprechen, war es lange still am anderen Ende. Ich hatte meinen Vater noch nie weinen gesehen. Und auch jetzt wusste ich nicht sicher, was das Geräusch am anderen Ende der Leitung war. Aber nur der Gedanke daran entspannte auf einmal meinen ganzen Körper. Es war, als ob sich eine jahrelang gehaltene Spannung mit wenigen Atemzügen löste. Meine Bauchdecke wölbte sich langsam nach vorn. Ich blickte auf mein T-Shirt, unter dem sich auf einmal eine kleine Beule abzeichnete, und ich merkte, wie das krampfige Gefühl im Magen nachließ, das mich schon den ganzen Tag verfolgt hatte. Ganz unerwartet fühlte ich mich meinem Vater näher als je zuvor, und während ich seinen Atemzügen im Telefonhörer lauschte, dachte ich an all die Momente der vergangenen Jahre, in denen ich mich von Menschen entzweit hatte. Ich hatte Probleme in Beziehungen immer als einen Endpunkt gesehen, und nun erkannte ich, dass es auch immer die Chance für einen Neuanfang sein konnte und dass diese Möglichkeit schon zu jedem vergangenen Zeitpunkt versteckt in mir schlummerte. Ich rufe später nochmal an, sagte ich leise und legte auf. Behutsam legte ich das Telefon auf den Küchentisch und schaute nach draußen. Lachende Stimmen drangen herein, die Sonne schien. An der Straße stand der hellblaue Volvo meiner Mutter. Ich hatte ihn vor ein paar Wochen aus der Werkstatt geholt und den geplanten Trip dann doch nicht angetreten. Die 1000 Kilometer, die ich mir vorgenommen hatte, hatten sich auf einmal lang und mühsam angefühlt. Ich schaute noch einmal in den Garten und dann auf den Küchentisch, auf dem mein Telefon lag. Ich griff es und schmiss es in die Plastiktüte mit meinen neuesten CDs, die schon seit ein paar Wochen neben der Küchenbank lag, und verließ damit die Wohnung. Im Volvo war es heiß. Ich kurbelte die Fenster herunter und öffnete den Kofferraum, um die CDs in den Wechsler zu schieben. Die Erklärungen von Martens in der Werkstatt waren leicht zu verstehen gewesen. Mit meinem Spyderco-Taschenmesser durchtrennte ich die Stromversorgung des GPS-Geräts und schloss den Kofferraum. Bevor ich den Akku aus meinem Handy nahm, schrieb ich noch eine Nachricht an meine Cousine. Wir wollten doch nach dem Abi sprechen? Ist schon eine Weile her. Ich wurde aufgehalten. Fahre jetzt los. Komme allein.
Gedichte wie dies und die Geschichten, verrosten 100-mal erzählt und nie gehört. Wie alte Maschinen mit robusten Gehäusen den Sand am Strand gespült. So blickt man auf sie wie auf Giganten aus einer fernen Zeit, von der man spricht. Die Tristen sowie die interessanten Boliden vom Tag in die Nacht entführen. Mit Gesten betont und Ausdruck, bestärkt durch tosenden Applaus, vom Leuchtturm mit Raketen ohne Ausblick nach draußen in den Dunst des Tags katapultiert. Manchmal treiben die Geschichten in die Ferne, in die unheimliche Unzugänglichkeit, und die Menschen, sie hören sie so gerne und empfangen fangen sie erst einen Platz im Sand am Strand für sie bereit. Sie verändern sich im Laufe eines Lebens durch Kopflose und Korrekte und durch mich. Jedes Zusammenhalten wirkt lächerlich vergebens. Du hörst doch, es klingt schon wieder anders, wenn du sprichst. Frühmorgens mit verschlafenen Gesichtern, spätabends, wenn der Rausch des Tags verfliegt. Zu allen Zeiten hören wir uns Geschichten an und wissen, dass der Tag durch sie zusammengehalten wird. Blauwattierte Ferne. Ich hänge Klagen an die pausenlose Zeit. So trägt ein jeder seine winzige Laterne und ich lerne, nur das Lied bleibt und die Hoffnungslosigkeit.
Unheimlich nah, von und mit Johann Scherer, ist ein Bose Park Original. Mit exklusiven Songs des Autors.